ohne Bergpredigt Politik zu machen, dann wird's hart und eng. Die Bibel insgesamt ist zu 100% zeitbedingt. Sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Und sie ist in diesem Menschenwort zu 100% Gottes Wort. Was die AfD anbelangt, es gibt einen bei uns politischen Unvereinbarkeitsbeschluss. Und der ist deswegen wichtig, weil ja aus dieser Partei heraus immer wieder das christliche Abendland reklamiert wird, aber dann eben halt funktionalisiert wird für eine Agenda, die an zentralen Punkten mit der gerade auch in der katholischen Kirche vertretenen Ethik nicht übereinstimmt. Wage nicht die Hoffnung, dass irgendjemand in 800 Jahren über das nachdenken wird, was ich dann zu Papier gebracht habe.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Dieser Satz wird Otto von Bismarck zugeschrieben, auch Helmut Schmidt soll ihn gesagt haben. Was ist mit diesem Satz gemeint? Soll damit ausgesagt werden, dass die ethische Orientierung, die in diesem Text steckt, für politische Entscheidungen ohne Belang ist oder vielleicht sogar hinderlich? Mein Name ist Benjamin Leven, ich bin Redaktionsleiter von communio.de, dem Digitalangebot der internationalen katholischen Zeitschrift Communio. Und ich spreche heute mit Thomas Söding. Söding ist Herausgeber von Communio, Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Thomas Söding hat ein Buch über die politische Ethik des Neuen Testaments geschrieben. Und deshalb frage ich ihn, kann man mit der Bergpredigt Politik machen?
Ohne Bergpredigt Politik zu machen, dann wird's hart und eng. Mit der Bergpredigt Politik machen, ja, aber wenn man die Bergpredigt nicht fundamentalistisch liest, wenn man ihren Ort genau bestimmt, wenn man ihre Perspektive nennt, und dann werden mindestens drei Aspekte deutlich. Erstens, es kommt auf die innere Haltung an, also eine Bereitschaft zur Gerechtigkeit. Zweitens, es gibt mehr als Politik, nämlich das Reich Gottes. Und drittens, in diesem begrenzten Bereich der politischen des Politischen gibt es die Option für Gerechtigkeit, die am besten auch noch mit Barmherzigkeit verbunden ist.
Nehmen wir mal einen Ausschnitt aus der Bergpredigt, so wie sie bei Matthäus steht, der auch noch nach zwei Jahrtausenden christlicher Prägung irritierend ist, auch für viele Christen. Der lautet so: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Welche politischen Schlussfolgerungen lassen sich denn aus diesen Sätzen ziehen?
Ja, das ist ins Herz der Politik auch gesprochen, wiewohl ich zunächst sagen muss, Jesus war ja kein sozusagen Weltregent. Das ist ja die Pointe seiner Botschaft. Das Reich Gottes wird verkündet, aber da wird jetzt kein Gottesstaat errichtet, sondern es entsteht eine Glaubensgemeinschaft, die aber auch immer in der Öffentlichkeit präsent ist. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch hassen. Wer sich mal mit der Geschichte christlichen Betens in Kriegszeiten beschäftigt, dem kann die Schamröte ins Gesicht steigen, weil nämlich immer wieder gegen andere und nicht für sie gebetet worden ist. Das Gebet ist deswegen meines Erachtens hier genannt, weil es etwas originär Religiöses ist und weil man dieses Gebet auch dann sprechen kann, wenn andere Handlungsmöglichkeiten verstellt sind. Also für die Feinde zu beten, das darf man durchaus auch im eigenen Interesse machen, denn dieses Für ist ja qualifiziert durch die Nähe des Reiches Gottes. Und die Beispiele, die Jesus sehr provozierend nennt, zeigen, dass man bereit sein muss, sich selbst zu investieren in ein Friedensprojekt, dass es prinzipiell keine Grenzen gibt, um den Gegner zu gewinnen, wie es im Matthäusevangelium an einer anderen Stelle auch heißt. Jesus selber hat dafür ein Beispiel gegeben. Eine fundamentalistische Exegese würde jetzt allerdings eins zu eins diese Handlungsanweisungen, die aus einer Perspektive von unten der Benachteiligten, der potenziellen Opfer herausgesprochen worden ist, sozusagen in politische Programme übersetzen. Und das ist unklug, aber die Perspektive des Friedensstiftens, die wird hier eröffnet.
Also nehmen wir mal eins dieser Beispiele oder nennen wir die Beispiele. Man wird ins Gesicht geschlagen und soll die andere Wange hinhalten. Man wird gezwungen, mit jemandem eine Meile mitzulaufen, soll noch zwei Meilen mitlaufen. Kann man das denn wirklich auf das Handeln von Kollektiven übertragen? Etwa in der Art, dass man sagt, also Länder, die jetzt angegriffen werden, die sollen sich lieber nicht verteidigen?
Ja, das ist keine angemessene Auslegung dieser Stelle. Aber ich bin ganz bei Ihnen, Herr Leven, dass man sich sozusagen intensivst auch mit den Brüchen dieser Texte und mit den Provokationen auseinandersetzen soll. Eines ist zentral, es soll nicht die Logik der Vergeltung, sondern die Logik der Versöhnung dienen. Und das setzt zunächst mal diese innere Haltungsänderung voraus. Das setzt auch voraus, dass ich Gott zutrauen kann, der eigentliche Versöhner zu sein und möglicherweise auch einen Preis für die Versöhnung zu bezahlen, den ich als Mensch gar nicht zahlen kann. Und dann kommt es drittens tatsächlich jetzt auch drauf an, in einer Mischung, auch das war Jesus nicht fremd, von Klugheit und von Entschiedenheit, die Instrumente zu nutzen, die jetzt nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sondern die sozusagen auf eine andere Ebene führen. Und da ist beispielsweise das vorausdenkende Handeln, das die Aufnahme von Positionen von anderen etwas Wesentliches. Bei einer Sache ist klar, wenn wir immer nur mit gleicher Münze heimzahlen würden, dann wird die Option des Friedens verstellt und der Krieg wird ins Unendliche verlängert.
Aber es ist ja die Bergpredigt in Anspruch genommen worden für eine radikal pazifistische Position. Also für die Position, dass man eben auf Gewalt, kriegerische Gewalt nicht mit kriegerischer Gewalt antworten sollte. Ist das eine legitime Position oder legitime Auslegung der Bergpredigt?
Also es gibt diese Auslegung. Die ganze Geschichte der Bergpredigt ist eine Geschichte des Kämpfens um ihren Wahrheitssinn. Und deswegen möchte ich denen, die jetzt hier auf eine radikal-pazifistische Position kommen, natürlich weder ihre Ernsthaftigkeit noch ihre Argumente absprechen. Ich selber lese die Bergpredigt anders. Ich lese sie eigentlich so, wie sie in der großen Tradition, speziell auch der katholischen Kirche, gelesen worden ist, nämlich als einen Appell, Liebe und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden und den politischen Bereich, der ja vor allen Dingen um die Organisation von Macht geht, so einzusetzen, dass sozusagen die Nächstenliebe überhaupt eine Möglichkeit hat, sich realisieren zu lassen. Es gibt das Recht auf Widerstand. Das Recht auf Widerstand begründet aber nicht neues Unrecht, sondern muss eben halt dann auch Mittel wählen, die das Ziel Versöhnung, Friedensstiften auch tatsächlich erreichen. Deswegen bin ich bei denjenigen, die sagen, dass es gewaltminimierende Initiativen braucht, die der Bergpredigt entsprechen, dass es sozusagen eine Art prognostische Friedenspolitik sein muss, die dann tatsächlich unterlegt wird. Und vor allen Dingen bin ich der Auffassung, dass die eigentliche Gesinnung, man spricht ja häufig von einer reinen Gesinnungsethik, dass die Gesinnung der Bergpredigt darin besteht, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für den Frieden. Und deswegen halte ich diese populäre Entgegensetzung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik für unterkomplex und die Vorbehalte, die Sie eingangs zitiert haben, die ja beispielsweise auch ein fulminanter Soziologe wie Max Weber sich zu eigen gemacht hat, die resultieren daraus, dass man diesen Gegensatz zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik aufgebaut hat und dann meinte, sozusagen nur noch eine Art religiösen Enthusiasmus oder Idealismus mit Jesus verbinden zu sollen. Und das ist meines Erachtens falsch.
Sie setzen sich auch mit den anderen Büchern des Alten und des Neuen Testaments auseinander, nicht nur mit den Evangelien. Und da ist ganz am Schluss der Bibel ein Buch, das ganz andere Töne anschlägt, ne? Die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. In diesem Buch werden ja zahlreiche politische Bilder, dramatische Bilder aufgerufen. Von Städten ist da die Rede, von der Hure Babylon, die untergeht, und vom himmlischen Jerusalem, das kommt, von Königen, die gestürzt werden, dem Lamm, das auf dem Thron Platz nimmt. Aber wir lesen auch von Krieg zwischen Gottes Engeln und dem Drachen und so weiter. Diese apokalyptischen Bilder, die sind ja immer wieder in der Geschichte auch politisch kurzgeschlossen worden, wenn dann irdische Auseinandersetzungen als endzeitliche Kämpfe gegolten haben, oder die Nationalsozialisten das tausendjährige Reich ausgerufen haben, oder säkulare Ideologien mit Gewalt jetzt das Paradies auf Erden herbeiführen wollten. Sollte man da von diesem Text nicht doch lieber die Finger lassen?
Um Himmels Willen, nein. Also dann verlieren wir das Zukunftsbild des himmlischen Jerusalem. Vor allen Dingen ist es ja so, dass die Johannes-Offenbarung ganz am Ende der Bibel, ist sie aus theologischen Gründen platziert worden, Augen öffnet für Katastrophen, die es schlicht und ergreifend gibt. Eine Sprache sucht für das Unsägliche, einen Zusammenhang aufbauen will für dasjenige, was schlechthin nicht zu rechtfertigen ist, an Bosheit, an Leid, an Missgunst, an Verrat. Das alles gibt es ja. Und meine Frage wäre, ist denn die Theologie überhaupt fähig und in der Lage, sich diesen Katastrophen des Alltags zu stellen, die dann teilweise zu, das sagen wir dann ja, einem apokalyptischen Inferno führt. Und ich sage ja, das ist sie, wenn sie die biblische Prophetie nicht verrät, das ist sie, wenn sie das Reich Gottes nicht nur spiritualisiert, sondern als eine eschatologische, endzeitliche, nahegekommene Wirkmacht betrachtet. Und das ist sie, wenn sie Sensibilität für das Leid, das durch Machtkämpfe angerichtet wird, in ein konstruktives, kreatives Verhältnis zu Gott bringt. Und dann wird deutlich, auf welcher Seite Gott ist, und es wird deutlich, auf welcher Seite dann auch diejenigen stehen sollen, die Nein sagen müssen zu jeder Form von Totalitarismus und Ja sagen dafür, dass den Opfern ihr Recht zugesprochen. Helle, wenn ich noch einmal zurückgehen darf zu der Verkündigung Jesu selbst. Der Konstruktionspunkt ist dieses Wort: gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Und dieses Letzte hat das gesamte Gewicht. Das heißt, auch jeder Kaiser muss Gott geben, was Gottes ist. Und wenn jetzt jemand übergriffig ist, und das kennen wir in der Antike und wir kennen es in der Moderne, und als Kaiser, in welcher Regierungsform auch immer, so tut, als ob er Gott wäre, dann verstößt er gegen das erste Gebot, und dann muss es den prophetischen Protest derjenigen geben, die an Gott glauben. Und genau eine solche Konstellation, die durchschaut der Seher von Patmos mit der Johannes-Offenbarung, und deswegen sehen wir, dass es die markantesten, die relevantesten Auslegungen der Johannes-Offenbarung immer dort gegeben hat, wo totalitäre Herrschaften durchleuchtet worden sind. Und da sage ich, kein Licht ist heller und klarer und schärfer als das der Apokalyptik.
Also Sie würden sagen, wenn heute ein Herrscher oder ein Regime sagt, wir führen einen heiligen Krieg, dann steckt dahinter die Anmaßung, die Position Gottes einzunehmen.
Diese Auffassung bin ich, und ich will jetzt gar nicht sozusagen nur in die Richtung von Islamismus schauen, sondern eine nicht zu weit zurückliegende Erinnerung an den Irakkrieg aufrufen, in dem wir zwei relevante Stimmen hatten. Die Stimme des Papstes, Johannes Paul II. War es, und die Stimme des damaligen amerikanischen Präsidenten Bush. Und die religiöse Sprache, die religiöse Aufladung dieses Krieges kam nicht aus Rom, sondern sie kam aus Washington. Und sie war, wie man von heute her weiß, verheerend. Sie war aber vom Ansatz her falsch, weil hier apokalyptische Bilder funktionalisiert worden sind. Und der Sprecher ist sozusagen der Religion. Der Papst, Johannes Paul II., hat genau nicht diese apokalyptisch aufgeladene Sprache gesprochen, sondern hat an die Vernunft appelliert. Und er hatte von heute aus Recht. Und man kann auch sagen, er hatte theologisch Recht. Weil nämlich dieses "gib Gott, was Gott und gib dem Kaiser, was des Kaisers ist" auch immer bedeutet, dass ich die Differenzierungsfähigkeit von Sprache, von Religion, von Gebeten, auch von Ethik, dass ich die aufrechterhalten kann und jede Übergriffigkeit im Ansatz zu überwinden vermag. Das ist der eigentliche Stachel der politischen Ethik des Neuen Testaments.
Jetzt gegenwärtig haben wir den Krieg in der Ukraine, und auch da ist ja von russischer Seite sozusagen, das wird das Argument angeführt, dass man die christliche Zivilisation verteidigt in diesem Krieg. Ist das in etwa vergleichbar?
Ja, das ist, jetzt kommt sozusagen noch ein kulturalistisches Argument hinzu, dass eine bestimmte Sozialgestalt und eine bestimmte Lebensform, die von der Soziologie her vielleicht eher als eine traditionelle Lebensform beschrieben würde, sozusagen sanktioniert wird, geheiligt wird und das Ganze dann zu einem Kulturkampf wird. Ja, das sind genau diese Undifferenzierungen, Undifferenziertheiten, die eben halt kritisiert werden müssen. Auf der anderen Seite hilft es jetzt aber auch nicht, sich sozusagen immer nur theologisch wegzuducken und zu sagen, also zu den wirklichen Krisen der Gegenwart kann ich theologisch gar nichts sagen, weil Gott so ein Geheimnis sei oder ich überhaupt gar nicht weiß, ob ich beten darf oder ein Bittgebet äußern darf. Nein, es geht immer darum, also mit diesen Worten Jesu zu sprechen, die verborgene Nähe, diese verborgene, unendliche Nähe Gottes wahrzunehmen in den Brüchen, aber auch in den Aufbrüchen der Geschichte. Und da ist jetzt der entscheidende Punkt, dass die Verbindung zwischen Religion und Politik Ethik ist. Ich muss also über ethische Standards, die dann auch nicht nur religiös ethische Standards sein dürfen, sondern sich auch universalisieren lassen müssen, zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch, zwischen besser und schlechter, zwischen richtiger und problematischer unterscheiden. Dieser Komparativ ist ja die eigentliche Pointe der Politik.
Jetzt kommen wir zum Grundsätzlichen. Sie erwähnen selber relativ am Anfang im Buch die Gefahr einer Moralisierung des Politischen, die sich dann noch durch den Verweis auf Gott unangreifbar machen möchte. Wie vermeidet man denn diese Gefahr? Ohne jetzt sozusagen überhaupt nicht ethisch zu argumentieren.
Ja, ganz genau. Also das ist die große Herausforderung, in der man steht. Also zwischen Ethik des Politischen und Moralisierung, ja, muss man meines Erachtens unterscheiden. Worin sehe ich eine Moralisierung? Eine Moralisierung sehe ich erstens darin, dass man die tatsächlichen Sachgründe einer Abwägung zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen Mittel und Zweck, dass man die in ihrem eigenen Ethos, das ist meines Erachtens ein Ethos, nicht würdigt, sondern auf bestimmte Werte, von denen man überzeugt wird, alleine zurückgeht oder auch bestimmte Ziele von vornherein verabsolutiert. Das finde ich sehr, sehr häufig, aber es hilft gar nichts. Und es ist meines Erachtens nicht nur politisch hilflos, sozusagen einfach immer nur appellativ vorzugehen, sondern es ist auch unterkomplex. Und das ist also sozusagen das Schlimmste, was man machen kann, wenn man so einen Differenzierungsansatz wie den von Jesus weiterverfolgen kann, Gott zu geben, was Gottes ist, und dann im Rahmen dessen dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Das Zweite, was ich als hochproblematisch und auch als Moralisierung betrachte, ist, dass bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, um Ziele zu erreichen, die politisch-ethisch definiert sind, nicht sozusagen als Mittel zum Zweck betrachtet werden, sondern sozusagen selber noch einmal in einer Weise moralisch aufgeladen werden, als ob sie Selbstzweck werden. Klassischer katholischer Fall wäre diese Prinzipienreiterei. Also ich ziehe mich auf Prinzipien zurück und lasse zum Beispiel die Politikerinnen und Politikern in Parlamenten alleine die Kompromisse finden müssen und diskreditiere die. Aber dieses eine heutige Variante wäre beispielsweise auch, dass ich mich völlig rausziehe aus den Komplexitäten eines politischen Abwägungsprozesses und mich von vornherein immer nur sozusagen auf eine Seite stelle und damit einfach die wichtige Vermittlungsfrage nicht bedenke.
Jetzt kommt die Frage, was hat das Ganze denn mit der Bibel zu tun? Sie schreiben ja auch, also mit dem Gottesglauben geht keine Sondermoral einher, sondern dem Anspruch nach universaler Moral. Und die katholische Kirche hat das dann immer so gelöst, dass sie in ethischen Fragen vor allem mit dem Naturrecht argumentiert hat. Weil man davon ausging, dass solche Argumente per se dann auch Nicht-Katholiken einleuchten. Hat es dann überhaupt einen Mehrwert, auf der Suche nach ethischer Orientierung auch auf die Bibel zu schauen?
Hat es in jedem Fall, ist aber kein additives Verständnis, sondern innerhalb der Bibel selbst, im Alten übrigens genauso wie im Neuen Testament, wird ja, ich nehme mal das Weihnachtsevangelium in der älteren Übersetzung, auf so etwas wie eine Koalition der Menschen guten Willens angestrebt. Mhm. Und von daher ist die Ethik, rede ich wieder als Neutestamentler, von Anfang an auch die genuin christliche Ethik eine ganz starke kommunikative Schnittstelle zur Umwelt gewesen, weil zwar sozusagen die Entschiedenheit, in der auf einmal Kinder geliebt werden sollten und eine Eheleute die Treue einander versprechen, sozusagen Irritationen ausgelöst hat, aber positive, weil nämlich Schnittflächen, Schnittmengen deutlich geworden sind, die übrigens dann der Apostel Paulus auch genutzt hat. Das ist vor allen Dingen die Stoa gewesen. Also von daher gibt es sozusagen diese Verbindung. Aber jetzt komme ich dazu, dass aus dem Religiösen heraus, aus dem Neuen Testament heraus, kommt eben halt auch eine qualifizierte Transzendierung der Ethik. Würde jetzt sozusagen die Ethik mehr oder weniger alles sein müssen, dann würde sie sich schlicht und ergreifend aus einem doppelten Grund überfordern. Erstens meine persönlichen Möglichkeiten, tatsächlich das Gute zu verwirklichen, sind radikal begrenzt. Innerhalb der Grenzen kann ich alles machen. Und wenn ein politisches System versucht, sozusagen das Heil der Welt zu errichten, dann endet das sicherlich in der Tyrannis. Und jetzt schaut man, dass dann, wenn deutlich wird, ich sage es jetzt mal so, Politik ist auch nur Politik. Ja, dann kann ich Politik rational treiben. Dann kann ich sie ethisch orientieren. Wenn ich diese Relativierung des Politischen nicht habe, dann bleibe ich in einer internen Systemlogik, die vielleicht allenfalls noch Verfahrensregeln optimieren kann. Das schätze ich. Aber sie kommt aus diesem Kokon sozusagen nicht heraus. In diesen beiden Aspekten sehe ich die Notwendigkeit, sich mit der Bibel zu beschäftigen und übrigens auch nach wie vor eine weit verbreitete Bereitschaft, dies auch tatsächlich zu tun.
Jetzt gibt es den Einwand, dass die Texte der Bibel alt sind, ganz anderen kulturellen, sozialen, politischen Hintergrund voraussetzen, der mit unseren heutigen Gesellschaften wenig Gemeinsamkeit, also das alttestamentliche Israel, Palästina zur Zeit Jesu, der spätantike Mittelmeerraum, das ist so weit von uns weg. Wieso haben diese Texte uns heute trotzdem etwas zu sagen? Denn das mit der Zeitbedingtheit, dass Aussagen, biblische Aussagen auch moralischer Art zeitbedingt sind, das hört man ja auch von Theologen oft. Wie unterscheidet man also da Zeitbedingtes von Zeitlosem? Oder wie kommt man so zu den zeitlosen Wahrheiten?
Oder kriegt man sozusagen einen differenzierten Begriff von Zeit und zeitlicher Referenz? Dafür würde ich reflektieren. Mit einem Lächeln würde ich sagen, ja, dafür, lieber Herr Leben, braucht man halt Exegese. Aber ein Punkt ist jetzt zunächst mal, und den möchte ich sozusagen sehr ernst nehmen, auch bei diesem Einwand. Die Bibel insgesamt ist zu 100% zeitbedingt. Sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Sie ist zu 100% Menschenwort. Und sie ist in diesem Menschenwort zu 100% Gottes Wort. Da habe ich jetzt praktisch das Zweite Vatikanische Konzil zitiert, so wie ich es tatsächlich verstehe. Auch wenn es um die Gebetssprache geht, auch wenn es um die Bilder der Kirche geht, auch wenn es um die Fragen geht, wie Gottesdienst gefeiert ist, ist das immer diese Zeit. In der Ethik kommt jetzt noch etwas Erschwerendes hinzu, dass nämlich das Neue Testament, wenn es nicht irgendwo sich in ein Wolkenkuckucksheim sozusagen wegbeamen wollte, sich immer mit den realen Lebensverhältnissen zu beschäftigen hatte. Also zum Beispiel mit dem Umstand, dass es Sklaverei gibt oder mit dem Umstand, dass wir sehr traditionelle Geschlechterbilder haben. Darauf muss sich das Neue Testament beziehen. Und da die Autoren des Neuen Testaments selber Kinder ihrer Zeit sind, nehmen sie natürlich zu einem guten Teil auch diese Standards mit. Das Problem besteht jetzt darin, wenn man über Geltungsfragen redet, dass man sozusagen den historisch bedingten Kontext, in dem biblische Ethik auch profiliert wird, nicht sozusagen unter der Hand mit dogmatisiert. Ja, das ist vielfach geschehen. Wie kann diese Gefahr vermieden werden? Meines Erachtens durch zweierlei. Erstens, indem ich eben halt auch sozialgeschichtlich Exegese treibe und immer frage, also wer redet eigentlich unter welchen Bedingungen zu wem? Und zweitens, dass ich die Argumentationskonsistenz genau betrachte. Ich nehme ein Beispiel. Wenn Paulus sagt, bei uns ist es doch Brauch, dass eine Frau einen Schleier in einem Gottesdienst trägt, dann steht da, bei uns ist es Brauch. Ja, und damit ist selber angezeigt, dass es hier in anderen kulturellen Kontexten andere Schlussfolgerungen gibt. Und da, so kann man sehr, 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 sehr viele der ethischen Weisungen, der Erzählungen, der Bilder, von denen die Bibel ja so reich ist, durchmustern und würde da schon zu einer, in Anführungszeichen, Hierarchie der Wahrheiten kommen, aber eben halt auch zu einer Orientierung. Es gibt das doppelte Liebesgebot und das ist am Ende das Kriterium des Verständnisses und der Geltung.
Nun, das ist also eine Frage der Auslegung, der Hermeneutik, aber ich gebe jetzt mal sagen, ein Beispiel, weil es haben ja auch in anderen Zeiten Leute die Bibel ausgelegt und die Frage kommt dann. Also über Thomas von Aquin schreiben sie zum Beispiel, als Kind seiner Zeit hat Thomas die Monarchie als die beste Staatsform angesehen. 800 Jahre später kommt ein anderer Thomas, nämlich Thomas Söding, der schreibt, anders als es über Jahrhunderte schien, ist nicht die Monarchie, sondern die Demokratie das politische Leitbild der Kirche, die am Evangelium Maß nimmt. Da würde ich jetzt gerne wissen, wie können Sie sich denn da so sicher sein? Vielleicht ist dieses Urteil ja auch zeitbedingt. Ja,
mit Sicherheit. Und ich wage nicht die Hoffnung, dass irgendjemand in 800 Jahren über das nachdenken wird, was ich dann zu Papier gebracht habe. Nein, Herr Levin, ich habe versucht, sozusagen einfach Argumentationsmuster transparent werden zu lassen, aber mich auch zu positionieren. Thomas von Aquin hat übrigens keineswegs das Hohelied der Monarchie gesungen, sondern der ist genau in einen Abwägungsprozess eingetreten, wie man das bei Aristoteles auch finden kann. Und da kommt er eben halt zu anderen Positionen. Und Demokratie jetzt im Hochmittelalter ist auch nochmal was anderes als sozusagen bei uns. Ich sehe eine bestimmte Schnittmenge zwischen als historisch kritisch arbeitender Exeget, nämlich den, dass die fundamentalen ekklesiologischen Begriffe des Neuen Testaments, ich nenne es jetzt mal so demokratieaffin sind. Das ist das Volk Gottes, das ist die Ekklesia, das ist auch der Leib Christi. All das sind sozusagen genuin politische Metaphern, der Staat als Organismus, die Versammlung der stimmberechtigten Bürger, der Dämos, der sozusagen das Volk, das die Identität einer bestimmten Region ausmacht. Und was mich jetzt beeindruckt hat, ist, dass der Verheißungsanspruch, ich will ihn mal so nennen, der mit der urchristlichen Missionsbewegung verbunden gewesen ist, immer derjenige war, dass wir es hier mit so etwas wie einer Inspiration der vielen zu tun haben. Und das ist durchaus etwas, was herausragend war in der Antike. Denn selbst wenn ich jetzt von einer athenischen Demokratie spreche, dann muss ich ja sagen, da hatten die Frauen nichts zu sagen. Da waren die Hinzugezogenen nicht Teil des Systems. Und hier kommen wirklich sozusagen neue Entwicklungen ins Spiel, sodass ich glaube, dass die gegenwärtige Situation, wir können über Krise in der Demokratie auch gerne noch sprechen, aber dieser Aufbruch, der sozusagen in der Neuzeit stattgefunden hat, erstens nicht unabhängig von religiösen, christlichen Impulsen gewesen ist, auch wenn die katholische Hierarchie, übrigens die evangelische auch, sich lange Zeit gegen Demokratie gewendet hat. Und zweitens, dass hier jetzt einfach auch Chancen entstehen. Das können wir eigentlich bis in die Gegenwart hinein bei allen Ambivalenzen beobachten, dass meistens nicht demokratisches gegen kirchliches Engagement steht, sondern dass es da eine sehr, sehr starke Verbindung miteinander gibt, und das hat Gründe. Das würde ich sozusagen als Argument in die Waagschale werfen, und dann schauen wir mal in 800 Jahren, für wie leicht oder schwer das gefunden.
Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen auf die Aktualität kommen. Man diskutiert gerade hierzulande über die Silvesterpredigt eines bayerischen Pfarrers, wo er sich über die AfD geäußert hat, der AfD vorgeworfen hat, der Chefin Alice Weidel und anderen Politikern, dass sie den Anschlag von Magdeburg für Stimmungsmacher gegen Ausländer instrumentalisieren. Und er soll dann gesagt haben, so werden sie auf ihre Weise zu Verbrechern. Zu Verbrechern an unserer Gesellschaft. Und dann hat wohl ein Gottesdienstbesucher ihn wegen Volksverhetzung und übler Nachrede angezeigt. Jedenfalls wirft das eine alte, viel diskutierte Frage auf, nämlich wie politisch dürfen, wie politisch sollen Predigten sein? Und dazu frage ich den Theologieprofessor Thomas Söding. Ja, was würden Sie sagen, wie politisch gerade in diesen Zeiten, in denen die Demokratie ja doch auf dem sozusagen im Stresstest ist, wie politisch sollten Predigten sein?
Ja, Predigten sind öffentliches Wort, und von daher wäre es völlig naiv anzunehmen, dass sie nicht unpolitisch seien. Aber als schlichter Gottesdienstbesucher sage ich zunächst mal, ich freue mich, wenn in der Predigt das Wort Gottes ausgelegt wird, wenn auch das Evangelium zur Sprache kommt, und zwar im Blick auf heute. So, und dann gibt es sozusagen sehr, sehr viele Dimensionen. Für mich ist immer entscheidend, dass eben halt auch das Gute an der christlichen Botschaft zum Ausdruck gebracht werden kann. Ich habe vorhin das auszuführen versucht, auch sozusagen die gezielte Transzendierung aller möglichen sozusagen politischen Kontexte. Aber die Demokratie braucht Menschen, die sie verteidigen. Der Minderheitenschutz braucht Mehrheiten, die den Minderheitenschutz garantieren. Und da sollte die Kirche in ihrer Positionierung klar sein, weil sie Religionsfreiheit zu Recht beansprucht, die ihr nur in einem demokratischen Herrschaftssystem auch tatsächlich wirksam garantiert wird, und weil sie eine sozialpolitische Aufgabe hat. Was die AfD anbelangt, muss man natürlich fragen, also welche Wirkung hat jetzt eine direkte Adressierung? Ich bin da aber auch als politischer Mensch und ich bin ja auch als stellvertretender Vorsitzender des ZDK angesprochen worden. Völlig klar, es gibt einen bei uns jetzt noch nicht formellen, aber politischen Unvereinbarkeitsbeschluss. Und der ist deswegen wichtig, weil ja aus dieser Partei heraus immer wieder das christliche Abendland reklamiert wird, aber dann eben halt funktionalisiert wird für eine Agenda, die an zentralen Punkten mit der gerade auch in der katholischen Kirche vertretenen Ethik nicht übereinstimmt. Und da muss man sagen, ja, organisier dich, wo du willst, aber nicht bei uns. Von daher ist es nicht nur eine Frage der pastoralen Klugheit und sozusagen der homiletischen Kompetenz, ich habe das Evangelium auszufüllen, sondern auch immer der Sensibilität für das, was jeweils in dieser Gemeinde ansteht.
Nun haben sich die ja auch die katholischen Bischöfe und eben katholische Organisationen mal in ungewöhnlicher Deutlichkeit von dieser Partei der AfD abgegrenzt. Da gibt es jetzt ein Argument von Kritikern, das mit dem Neuen Testament argumentiert. Zum Beispiel, das bringt zum Beispiel der Berliner Dramaturg Bernd Stegemann, der sagt, ja, im Neuen Testament steht doch, Jesus trifft sich mit den Sündern und Zöllnern zum Essen. Müssen da nicht die Bischöfe gerade mit den AfD-Politikern sich austauschen? Die brauchen doch die christliche Botschaft am ehesten. Also ein neutestamentliches Argument gegen die Abgrenzung.
Ja, das, was von Jesus dort überliefert wird, sind sozusagen markante Situationen, Face-to-Face-Konstellationen, in denen praktisch sozusagen das Evangelium präsent ist. Und so würde sich ja niemand einem persönlichen Gespräch mit jemandem, der da einer völkischen Gesinnung heimstellt, jetzt entziehen. Ich würde das Gespräch sofort abbrechen, wenn hier rassistische Positionen vertreten würde oder wenn ich den Eindruck habe, das ist verlorene Liebesmühe. Wir reden jetzt hier aber über etwas anderes. Nicht über sozusagen diese letztendlich ja seelsorglichen Kontakte. Da muss man Großherzigkeit zeigen. Sondern wir reden über relevante Öffentlichkeit. Wir reden über Interpretationskämpfe, die ausgetragen werden. Wir reden über das Claiming von christlichen Werten für eine Politik der Exklusion und der Rückständigkeit, der Negierung von zentralen Herausforderungen. Und da muss alles getan werden, damit diese Strategie unterlaufen wird.
Professor Söding, vielen Dank für das Gespräch, was jetzt am Schluss ganz in der Tagespolitik, in der Aktualität angekommen ist, nachdem wir mit der Bergpredigt und der Apokalypse begonnen haben. Das Buch von Thomas Söding heißt Gottesreich und Menschenmacht, politische Ethik des Neuen Testaments. Es ist bei Herder in Freiburg erschienen und kostet 55,60 Euro. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Löwen, für das Gespräch.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.